Die Geschichte zur Predigt steht heute im 2. Chronikerbuch, Kapitel 16. Es ist das ganze Kapitel und das ist der letzte Teil von Asas Lebensgeschichte. Im 36. Regierungsjahr von Asa rückte Baasha, der König von Israel, nach Süden gegen Juda vor und baute die Stadt Rama zur Festung aus, um die Wege von und nach Juda kontrollieren zu können. Da schickte König Asa Boten nach Damaskus zu Ben-Hadad, dem König von Syrien. Er gab den Boten alles Silber und Gold mit, das in den königlichen Schatzkammern und in der Schatzkammer des Tempels noch übrig war, und ließ dem Syrerkönig sagen: Ich möchte ein Bündnis mit dir schließen, wie es schon zwischen unseren Vätern bestanden hat. Ich schicke dir Silber und Gold, kündige du dafür dein Bündnis mit König Baasha von Israel und falle in sein Land ein, damit er von meiner Grenze abziehen muss. Ben-Hadad ging darauf ein und schickte seine Truppen gegen das Reich Israel. Sie verwüsteten die Städte Ion, Dan und Abel-Maim sowie alle Vorratslager der Städte im Stammesgebiet Naphtali. Daraufhin brach Baasha den Ausbau von Rama ab und stellte die Arbeiten ein. König Asa bot nun alle Männer von Juda auf. Sie mussten die Steine und das Holz, die Baasha für den Festungsbau bereitgelegt hatte, abtransportieren. Asa ließ damit die Städte Geba und Mizpah befestigen. Um diese Zeit kam der Prophet Hanani zu König Asa von Juda und hielt ihm vor: Du hast beim König von Syrien Hilfe gesucht, statt beim Herrn, deinem Gott. Damit hast du dich um die Möglichkeit gebracht, auch noch die Syrer zu besiegen. Hatten die Äthiopier und die Libyer nicht auch ein gewaltiges Heer mit einer großen Zahl von Streitwagen und Wagenkämpfern? Damals hast du dich auf den Herrn verlassen und darum gab er sie in deine Hand. Der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Du hast dich diesmal verhalten wie jemand, der keine Einsicht hat. Von jetzt an wirst du ständig Krieg haben. Da wurde Asa so wütend auf den Propheten, dass er ihn ins Gefängnis werfen ließ. Er fing damals sogar an, einige aus dem Volk zu misshandeln. Die Regierungsgeschichte von Asa vom Anfang bis zum Ende ist nachzulesen im Buch der Könige von Juda und Israel. In seinem 39. Regierungsjahr erkrankte Asa an einem Fußleiden. Obwohl die Krankheit sehr ernst wurde, suchte er auch damals seine Hilfe nicht beim Herrn, sondern bei den Ärzten. In seinem 41. Regierungsjahr starb Asa. Er wurde in der Gruft beigesetzt, die er sich in der Davidsstadt hatte aushauen lassen. Man bettete ihn darin auf ein Lager, das bedeckt war mit Balsam und anderen wohlriechenden Stoffen, die von Salbenmischern sachkundig zusammengestellt waren. Zu seinen Ehren wurde auch ein gewaltiges Feuer angezündet.
Schon sind wir beim letzten Teil unseres Sonntagsquattros angekommen. Yes, he can. Das ist der Slogan von uns Christen. Yes, he can. Er kann. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wird unser Leben gelingen. Also, wie wir gesehen haben, gibt uns ein hervorragendes Beispiel dafür, wie groß der Segen ist, wenn jemand ganz und gar Gott vertraut. Doch wie wir eben in der Schriftlesung gehört haben, änderte sich das im Leben Asas. Warum auch immer, dachte er, er könnte es ohne Gottes Hilfe schaffen, was auch oberflächlich betrachtet gar nicht so schlecht funktioniert hat. Juda, das Königreich Asas, war ein Friedensreich. Jeden Angriff anderer Mächte konnte er mit Gottes Hilfe abwehren. Stark waren sie nicht einfach, weil sie viele befestigte Städte hatten, das war auch so, sie hatten auch eine starke Armee, aber stark waren sie vor allem deshalb, weil sie dem Schöpfer Ehre erwiesen. Also und alle, die in Juda lebten, weihten ihr Leben Gott und waren entschlossen, ihm in jedem Fall treu zu sein, darauf zu verzichten, andere Götter zu verehren. Das haben wir ja letzten Sonntag gesehen. Sie erneuerten den Bund, den Gott mit ihren Vorfahren geschlossen hatte, und verpflichteten sich, dem Herrn mit ganzem Herzen und allen Kräften zu gehorchen. Und das löst im Volk eine große Begeisterung aus. Und da bin ich überzeugt, das ist auch heute noch so. Wenn ihr, manchmal ist es ja, dass wir so unser Leben so dahin plätschern lassen, auch unser geistliches Leben. Und irgendwie merken wir, das befriedigt uns nicht. Und irgendwie wollen wir nichts ändern. Es plätschert einfach. Und so ist es auch im Volk Israel gewesen. Es plätschte, aber dann ist das Volk zusammengestanden und hat gesagt, so, und jetzt wollen wir wieder ganz neu von ganzem Herzen Gott dienen und ihn ehren. Und das löst, das kann ich euch garantieren, auch in unserem Leben wieder neue Begeisterung aus, wenn wir unser Leben ganz neu Jesus weihen und sagen, so, und jetzt geht es vor allem um dich. Alle in Juda freuten sich darüber, denn sie hatten aus voller Überzeugung in den Schwur eingestimmt. Also aus voller Überzeugung heißt von Herzen, nicht weil es der Prediger gesagt hat, jetzt müssen wir wieder mal so ein Hingabezeugs machen. Und dann plappert man das mit. Nein, das war von Herzen. Sie wollten das. Das löst Begeisterung aus. Und nicht nur Begeisterung, sondern Hingabe an Gott hat eine ganz besondere Auswirkung auch im Leben und auch für Juda. Weil sie sich mit ganzer Hingabe dem Herrn zugewandt hatten, wandte auch er sich ihnen zu und gab ihnen Frieden in allen ihren Grenzen. Und eines Tages in diese Friedenszeit hinein rückt Bascha, der König von Juda, der König von Israel gegen Juda vor. Vielleicht für die, die diese Reihe noch nicht mitverfolgt haben, zur Erklärung. Wir haben hier Saul, David und Salomo. Die drei waren König über die 12 Stämme Israels. Nach Salomo gab es eine Trennung, das könnt ihr alles nachlesen, natürlich in der Bibel. Rehabiam, der hatte dann noch 2 Stämme, Benjamin und Juda. Deshalb sagt man diesem Gebiet Juda. Wenn die Bibel von Juda spricht, meint sie dieses Gebiet, das ist ein souveräner Staat. Und wenn sie von Israel spricht, spricht sie, vor allem im Alten Testament, von diesem Gebiet, das sind dann die 10 Stämme Israels, auch ein souveräner Staat. Also es sind 2 souveräne Staaten, praktisch ein Volk, das sich getrennt hat, so wie wir uns trennen würden, praktisch die Zürche vom Rest der Welt. Entschuldigung, vom Rest der Schweiz. Oder? Und wir hätten dann eine eigene Regierung, wir wären nicht mehr von Bern abhängig, dann wären 2 souveräne Staaten, würden sich da gegenüberstehen. Und hier haben wir den König Asa und hier haben wir den König Bascha. Und jetzt, wenn ihr vielleicht denkt, warum sagt er immer Bascha, weiß ich das eigentlich auch nicht. Ich sage es einfach, weil es in der guten Nachricht so steht. Diese Namensgeschichten sind immer schwierig, weil es gibt so auch Übersetzungstraditionen, wo man mal sagt, so jetzt übernehmen wir, sagen wir denen Namen so, übersetzen sie so. Und jetzt ist man wieder mehr in diese Tendenz gekommen, dass man es wieder mehr einfach wie 1:1 dann halt ins Deutsche übernimmt. Also, aber da kann euch dann mal der Andreas, für solche Sachen ist dann der Andreas zuständig, um uns in solchen Dingen zu belehren. Also, hier sehen wir Bascha und hier Asa. Also, das sind 2 Stämme, das ist da dieses Südreich und das sind die 10 Stämme, das ist das Nordreich. Und nun ist es so, dass vor einigen Jahren der Vater vom König Asa, also das ist von ihm, Entschuldigung, Abia, der war da nicht lang, aber immerhin hat er dieses Gebiet erobert. Hier Zamarim, Ephron und Jeschana. Und hier, was ist hier im Bethel Berühmtes? Könnt ihr euch erinnern? Was war Bethel im Nordreich? Was war dort? Genau. Das war eine Opferstätte, eine Stätte, wo Jerobeam hatte hier in Bethel ein goldenes Kalb aufgestellt und gesagt, das ist der Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, weil er vermeiden wollte, dass die Leute hier nach Jerusalem gehen und hier den Gott Israels verehren und dann vielleicht wieder dem König von Juda folgen. Und deshalb hat er hier das praktisch abgeschottet mit einem großen Heiligtum und hat da einen Kult eingeführt. Und nun ist dieses Gebiet hier in den Händen vom Südreich, also unter der Herrschaft von unserem König, von dem wir jetzt sprechen, von Asa. Und Bethel war so etwa 20 Jahre lang da. Hier ist dieser Zug, dieser Eroberungszug. So war die Situation. Nun, König Baasha wollte dieses Gebiet zurückerobern und baute die Stadt Rama zur Festung aus, hier. Und damit wollte er kontrollieren, wer nach Juda geht und von Juda in sein Reich kommt. Er wollte hier also praktisch wie ein Zoll einrichten. Und das war natürlich für Asa eine enorme Provokation. Und er muss irgendwie handeln. Das konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Da ließ er sich einen geschickten diplomatischen Schachzug einfallen. Er schickte die Leute nach Damaskus, seine Leute. Hier ist Jerusalem, hier ist Damaskus. Das sehen wir schon da, strategisch ganz, ganz clevere Geschichte. Von Jerusalem nach Damaskus. Hier haben wir das Südreich, hier haben wir Israel, also Juda. Seht ihr, hier ist Juda, hier ist Israel. Und jetzt wissen wir natürlich, was er denkt. Er geht nach Damaskus, dem Syrer Ben-Hadad, und der soll ihm jetzt aus der Patsche helfen. Er will mit ihm einen Vertrag aushandeln. Er schickt also seine Leute dorthin. Eines der stärksten Argumente, das sie mitnahmen, war was? Was war das stärkste Argument, was sie mitnahmen? Silber und Gold. Geld. Das hatten sie im Köcher. Viel Geld. Und jetzt sagt er ihm, ich möchte, dass du dich mit mir verbündest, denn Ben-Hadad war verbündet mit Baschan, hatte Verträge mit ihm. Und jetzt sagt er, ich gebe dir einen Haufen Geld, du kündigst die Verträge auf, die du mit Bascha hast, machst mit mir ein Bündnis und dann fällst du hier von hinten in sein Land ein. Und was will er damit erreichen? Was ist das Resultat von diesem raffinierten Plan? Er kann nicht mehr Rama ausbauen, jetzt muss er sein Reich hier retten. Hier greift er an. Ben-Hadad hat sich auf das eingelassen, auf diesen Handel, hat die Verträge missachtet, die er mit Bascha hatte, und erobert dieses Gebiet und dann noch andere Gebiete dazu. Dan und Abel-Maim sowie alle Vorratslager der Städte im Stammgebiet Naphtali. Also er ist hier praktisch dem Baschan in den Rücken gefallen. Das ist ja der Plan von Asa. Und das war doch wirklich clever. Und durch das, dass er hier nun Unruhen hat, musste er aufhören, musste er seine Leute, seine Armee abziehen von der Grenze von Juda und musste da ins Hinterland und das Hinterland verteidigen. Der raffinierte Plan Asas war tatsächlich erfolgreich. Bascha brach den Ausbau von Rama ab und stellte die Arbeiten ein. Also, ein diplomatischer Erfolg, den er hier. Er machte sich nicht mal die Hände schmutzig. Er musste nur Gold und Silber aus seinem Palast und aus dem Tempel wegschaffen. Und dann hatte er, ohne sich die Hände schmutzig zu machen, konnte er in seinem Reich bleiben und musste nicht mit seinen Leuten in den Krieg ziehen. Und dann war es noch nicht fertig. Die Geschichte geht dann noch so, dass er denkt, jetzt hat mir ja der Bascha, mein feindlich gesinnter König. Der hat jetzt ja hier in Rama viel Material herschaffen lassen, um die Stadt zu befestigen. Jetzt schicke ich natürlich meine Leute, die sollen dieses Material nehmen und ich baue Mizpa und Geba zu Festungen aus. Das ist perfekt. Perfekter geht es ja fast nicht. Das war wirklich ein großer, erfolgreicher diplomatischer Zug. Alle Achtung. Ich kann mir vorstellen, dass Asa auf seine Leistung sehr stolz war. Er hat es nun allen bewiesen, yes, we can. Juda ist erstarkt. Nun können wir endlich aus eigenen Kräften Siege erreichen. Wir müssen uns nicht einmal mehr die Hände schmutzig machen. Kein Gejammer mehr vor Gott über Hilflosigkeit, kein Flehen um Hilfe, sondern yes, we. Wir können es. Endlich sind wir soweit. Das ist doch ein schönes Gefühl. Es macht Freude, wenn wir merken, dass wir etwas erreichen können. Es macht Freude, wenn wir aus eigener Kraft große Ziele erreichen, wenn wir auf niemanden wirklich angewiesen sind und wir genügend Mittel haben, um andere in unsere Pläne einzubauen. Es ist erhebend, wenn wir den Takt angeben und die Figuren nach unserem Rhythmus tanzen. Findet ihr das nicht super? Ich finde das super. Das ist doch das, was wir uns wünschen. Dass wir sagen, wie es läuft. Und dass die Leute dann das tun, was wir wollen. Das ist das Bestreben unseres Menschen, das ist motivierend und wirkt auf viele Menschen berauschend. Macht ist wie eine Droge, die sehr süchtig macht. Das können wir durch die ganze Menschheitsgeschichte beobachten. Wir fühlen uns frei und stark, wenn wir auf niemanden mehr angewiesen sind. Und so kommen wir unserem Urtrieb etwas näher. Und was ist der Urtrieb von uns Menschen? Was ist unser Urtrieb? Genau. Ihr werdet sein wie Gott. Und das hat Eva gefallen und deshalb hat sie von der Frucht gegessen. Das ist der Urtrieb des Menschen, zu sein wie Gott. Und wenn er das erreicht, wenn er merkt, dass plötzlich alles nach seiner Pfeife tanzt, dann hebt jeder Mensch ab. Das kann man alles in der Geschichte, könnt ihr das an allen Herrschern nachvollziehen, dass man dann plötzlich abhebt, weil dann dieser Urtrieb zu sein wie Gott mit aller Kraft hervorbricht. Und das kann sehr gefährlich werden. Im Buch der Sprüche werden wir gewarnt, auf Stolz folgt Sturz, nach Übermut kommt Untergang. Nun, Asa, das müssen wir einfach sagen, handelte menschlich betrachtet sehr clever. Ein verdienter Erfolg, doch aus der Perspektive Gottes sieht das ganz anders aus. Durch den Propheten Hanani lässt er Asa mitteilen, du hast beim König von Syrien Hilfe gesucht, statt beim Herrn, deinem Gott. Ah, ätzend. Hat er eben so einen Erfolg, jetzt freut er sich, jetzt ist er endlich mal autonom geworden, jetzt kann er endlich mal, wie er will und endlich kann er Lösungen suchen, die ihm passen und jetzt kommt dieser Prophet und hält ihm wieder vor, er hätte etwas falsch gemacht. Mit anderen Worten, Asa verhandelte mit dem falschen Partner. Er hätte das Problem mit Gott und nicht mit Ben-Hadad besprechen sollen. Hanani erinnerte Asa an die aussichtslosen Situationen, aus denen Gott ihm geholfen hatte. Hatten die Äthioper und die Libyer nicht auch ein gewaltiges Heer mit einer großen Zahl von Streitwagen und Wettkämpfen? Damals hast du dich auf den Herrn verlassen und darum gab er sie in deine Hand. Das wusste ja Asa. Und diesmal hat er sich aber auf seinen Verstand und seinen Reichtum verlassen. Er wollte es selber machen, denn er konnte es selber, ohne die Hilfe Gottes regeln. Er konnte siegen, ohne sich vor Gott zu demütigen. Er wollte selber groß sein, einmal im Leben einen Erfolg, den er auf seinen Verstand bauen kann. Einmal. Das funktioniert eben nicht. Jedenfalls nicht ausreichend genug. Er hatte schon Erfolg. Aber sein Erfolg wäre mit der Hilfe Gottes größer gewesen. Wesentlich größer. Gott sagte einmal durch den Propheten Jeremia: Fluch über alle, die sich von mir abwenden und stattdessen auf die Hilfe vergänglicher Menschen vertrauen. Genau das tat Asa. Und nun wird die Friedenszeit in Juda zu Ende gehen. Hätte Asa mit Gott gesprochen, hätte er ihn gefragt, wie er vorgehen sollte, hätte er dem König Baschan besiegen können und er hätte sogar die Syrer besiegt. Statt dass er ihnen viel Geld schickt, hätten die Syrer ihm Geld geben müssen. Denn diese Chance hat er jetzt verpasst. Hanani sagt, damit hast du dich um die Möglichkeit gebracht, auch noch die Syrer zu besiegen. Das heißt, du hättest Ben-Hadad besiegen können und du hättest ihn dazu zwingen können, dass er dir Tribute zahlen muss. Aber jetzt wirfst du ihm das ganze Geld in sein Reich, weil du einfach selber handeln willst, ohne mich zu fragen. Schade. Schade, dieser große Erfolg war im Grunde eine Niederlage. Eigentlich können wir Asa gut verstehen, ich jedenfalls. Wir sind derselben Versuchung ausgesetzt. Und nun sollten wir aber daraus lernen und es anders als Asa machen. Diese Geschichte will uns warnen, es Asa nicht gleich zu tun. In unserem persönlichen Leben, noch im Gemeindeleben, sollen wir uns hüten, uns auf unseren Verstand und unseren Reichtum zu verlassen. Es ist nämlich, das ist uns oft nicht bewusst, gerade so eine große Herausforderung, im Wohlstand Gott treu zu sein, wie in der Armut. Der Wohlstand kann eine große Verführung sein, weil uns der Wohlstand vieles ermöglicht, das wir tun können, ohne Gott zu fragen. Wir sagen ja, die Not lehrt uns beten. Stimmt. Aber es ist verhängnisvoll, wenn wir nur in der Not lernen, Gott zu fragen. Im Wohlstand sollen wir Gott fragen, genauso wie in der Not. Das ist die Herausforderung unseres Lebens und der Art, wie wir leben. Wir sollen in jeder Situation uns ganz auf Gott verlassen, so wie es das in den Sprüchen gelehrt wird, wo es heißt, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Ungeteilt. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Das ist nicht nur die Frage in der Not. Denk an ihn und dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Sondern es heißt hier, denk ihn bei allem, was du tust. Egal, ob du in deinem Beruf viel Macht hast oder nicht. Egal, ob du reich bist oder nicht. In allem, was du tust, er wird dir den richtigen Weg zeigen. Halte dich nicht selbst für klug und erfahren, sondern nimm den Herrn ernst und bleib allem Unrecht fern. Und dann heißt es dann, das ist eine Medizin, die dich rundum gesunder hält und deinen Körper erfrischt. Ist doch schön. Das ist eine Medizin, die dich rundum gesunder hält und deinen Körper erfrischt. Leider hatte sich Asa von Gott gelöst. Das zeigt auch, dass er sich über den Propheten dermaßen ärgerte, dass er ihn kurzerhand ins Gefängnis warf. Er war nicht mehr bereit, auf Gottes Reden zu hören. Es ärgerte ihn kolossal, dass jetzt in diesem Erfolg, den er endlich mal erreicht hatte, und es war wirklich clever, Es war wirklich eine gute Idee, menschlich gesehen, wie er das gemacht hat. Und jetzt kommt da wieder dieser Prophet und meckert herum. Soll das wieder nicht recht gewesen sein? Er wirft ihn gleich ins Gefängnis. Übrigens das Schicksal mancher Propheten, die dann nicht immer nur gute Botschaften brachten. Er wurde nämlich von einer Art Herrschsucht getrieben. Ihm ist das nun widerfahren, was vielen widerfährt, die in führende Positionen kommen, dass der Moment kommt, wo sie wie abheben von der Wirklichkeit. Und er begann sogar, Leute in seinem Reich zu misshandeln. Er fing damals auch an, einige aus dem Volk zu misshandeln. Etwas, was Gott nicht gefällt. Und was ihm nicht zusteht, auch als König. Nein, Asa kehrte nicht zu dem Götzendienst zurück, wie das einige Könige taten. Das muss man ihm wirklich noch zugute halten. Das tat er nicht. Aber es scheint so, dass er sich innerlich von Gott abwandte. Das war auch durch sein Verhalten bei seiner Krankheit, wird das deutlich. Asa erkrankte an einem Fußleiden. Obwohl die Krankheit sehr ernst wurde, suchte er auch damals seine Hilfe nicht beim Herrn, sondern bei den Ärzten. Und hier wird nicht grundsätzlich das Befragen der Ärzte angeklagt, sondern die ungöttliche Art, wie sich Asa auf die Ärzte verließ. Übrigens auch für uns eine Herausforderung in unserer Art Gesundheit, wie wir das handeln, einerseits das Vertrauen zu Gott, andererseits auch die medizinischen Möglichkeiten. Aber es ist nicht eine grundsätzliche Absage, dass man sich nicht von Ärzten helfen lassen dürfte, sondern es ist seine ungöttliche Art, wie er das getan hat. Etwas zugespitzt könnte man sagen, wurde Asa in der letzten Abschnitt seiner Regierung zu einem praktizierenden Atheisten. Ein praktizierender Atheist. Er lebte so, als gäbe es keinen Gott. Vielleicht hätte er das nicht so gesagt, bestimmt nicht. Er war vermutlich sogar darum besorgt, dass der Gottesdienst im Tempel noch aufrechterhalten wurde. Doch in seinem Leben gab er Gott keinen Einfluss mehr. Er lebte, wie wenn es keinen Gott gäbe. Er verehrte auch keine anderen Götter. Aber auch nicht mehr Gott. Er war sich selbst Herr geworden. Eine Gefahr, wo ich denke, für uns Christen nicht unbekannt ist. Auch wir können mit Christus ein atheistisches Leben führen, nicht mehr damit rechnen, dass Gott mit uns unterwegs ist. Im Erfolg suchte Asa Lösungen und nicht mehr den Herrn. Deshalb habe ich den Titel so gewählt. Im Erfolg sucht er Lösungen. Das ist nicht schlecht, wenn man die Lösungen mit dem Herrn sucht. Aber wenn man den Herrn auslässt, ist das sehr gefährlich. Er suchte nicht den Herrn, sondern Lösungen. Das führt zu einem tiefen Einbruch in seinem Leben. Sehr schade, sehr schade. Er hatte doch alles so vorbildlich gemacht. Er war der tiefen Überzeugung, yes, he can. Doch mit den Jahren verwandelte sich dieses yes, he can in ein yes, we can. Plötzlich verwandelte sich dieses mittlere Wort. Das ist ein großer Irrtum. Wir können nichts aus eigener Kraft bewirken, das von Bedeutung ist. Jesus sagte seinen Jüngern ganz deutlich, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Natürlich können wir viel tun ohne Gott. Auch Asa konnte viel tun, er konnte einen großen Erfolg verbuchen, aber wir können nichts tun, was von Bedeutung ist, was über diese Welt hinaus Bedeutung hat, wenn wir Jesus weglassen. Es geht nicht. Es geht nicht. Wir können sehr erfolgreich sein. Die Leute, kann ich mir vorstellen, die haben Asa bewundert. der hat das gut gemacht, wir haben einen guten König, wir sind erfolgreich, jetzt haben wir sogar noch zwei befestigte Städte an der Grenze. Erfolg ist nicht zwingend der Beweis dafür, dass wir in Abhängigkeit von Gott handeln und leben. Und Paulus, der für das Reich Gottes Großartiges geleistet hat, von dem wir viel Bewundernswertes aufzählen können, wie er sich aufgeopfert hat zur Verbreitung des Evangeliums. Er schreibt den Korinthern und zeigt, wie bewusst er sich war, dass er ohne Gott nichts kann. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Das ist übrigens auch so ein Vers, den könnte man in seine Agenda schreiben. Und gerade die ihr da so super Jobs habt und viel verdient, das ist super, sind wir auch froh. Aber dass ihr euch dessen bewusst sind, was Paulus hier sagt. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen können. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Und dann könnt ihr am Morgen, bevor ihr arbeitet, immer noch sagen, danke Gott, dass du mich befähigt hast, dass ich diese Arbeit tun darf. Ich kann euch garantieren, ihr geht mit einer ganz anderen Haltung durch den Tag und ihr begegnet auch mit anderer Haltung diesen Mitarbeitern, die von euch abhängig sind. Das wird euch helfen, nicht abzuheben. Etwas finde ich in diesem Abschnitt ganz tröstlich und ermutigend. Es war nicht mangelnde Stärke, die Asa zum Fallstrick wurde. Es war die Macht, die ihm zum Verhängnis wurde. Das heißt doch, dass ich nicht stark sein muss, wenn ich mit Gott unterwegs sein will. Ich kann nicht sagen, ja, ich bin viel zu schwach, um Gott zu folgen. Das ist ein fertiger Blödsinn. Du kannst nie schwach genug sein, um Gott zu folgen. Du kannst nur stolz sein. Wir meinen manchmal mit Schwachheit Stolz. Wir verwechseln gern die Begriffe, oder? Weil wenn ich sage, es ist Schwachheit, dann ist immer ein anderer schuld, weil der andere ist der Schuld, dass ich schwach bin, oder? Aber wenn ich sage, ich bin ein Starrkopf, dann bin ich schuld. Das ist natürlich nicht so schön. Also dann sagen wir sind halt schwach, darum schaffen wir es nicht. Gerade wenn du schwach bist, hast du die besten Voraussetzungen, Gottes Kraft zu erleben in deinem Leben. Das Einzige, was wir tun müssen, ist von ganzem Herzen Gott vertrauen. Hanani sagt nämlich zu Asa, der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Das ist der Schlüssel. Der Herr behält Zürich im Auge. Wenn er die ganze Erde im Auge behält, dann ist da auch Zürich drauf. Wir gehören zu dieser Erde. Dietikon, Schlieren, Meilen, Herliberg, Eberswil, überall. Überall. Seine Augen sind über die ganze Erde. Und was macht Gott? Er schaut, wo er Leute findet, die mit ganzem Herzen ihm vertrauen. Warum? Was will er denn damit? Er will ihnen beistehen. Genau. Der Herr behält Zürich im Auge und er will sehen, ob mein Herz ungeteilt ihm vertraut. Und der Herr behält Zürich im Auge und er sieht, wo die Gemeinden sind, die dem Herrn mit ungeteiltem Herzen vertrauen, damit er ihnen beistehen kann. Ich finde das tröstlich. Der Herr schaut über die Welt. Willst du ganz dem Herrn vertrauen? Bist du bereit, selbst wenn du einen cleveren Plan hast, Gott zuerst nochmals zu fragen, was er denn dazu meint? Es ist auch wichtig, dass wenn ihr jetzt dann diese Nächste Woche solltet ihr die Einladung für die Gemeindeversammlung bekommen. Dass ihr dafür betet. Dass uns der Herr diese Entscheidungen hilft, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Dass wir Gott sagen, wir sind abhängig von dir. Wir haben es nicht im Griff. Und ihr werdet das auch sehen, was wir abstimmen werden. Da ist Risiko drin, menschlich gesehen. Wir können nur im Vertrauen auf Gott handeln. Und wenn Gott das sieht, dass wir mit ungeteiltem Herzen ihm vertrauen, und wenn er sieht, dass wir mit den Dingen, die uns beschäftigen, im persönlichen Leben oder auch in der Gemeinde zu ihm kommen und ihn fragen, sollen wir das tun oder nicht, dass er uns beistehen wird. Oder gehörst du zu den Menschen, die immer alles machen, was sie können, und erst wenn sie mit dem Kopf durch die Wand sind und stecken bleiben, Gott zu Gott schreien und ihm vorwurfsvoll sagen, warum stecke ich jetzt wieder in dieser blöden Wand? Und Gott sagt dir dann vielleicht, du steckst da drin, weil du mich gar nicht gefragt hast. Selber reingesprungen. Du dachtest, yes, I can. Dich hat gar nicht interessiert, was ich will. Ich höre immer, dass wir keine Zeit hätten. Wir sind so im Stress, und das stimmt ja auch. Aber wir sollten uns doch die Zeit nehmen, einfach mal niederzuknien und Gott das zu sagen, was wir vorhaben und was uns beschäftigt. Das ist manchmal wichtiger, als wir denken. Und vielleicht wäre unser Tag effizienter, als er das ist. Das ist wie der, ich habe euch das schon mal gesagt, der hat so ein Waldarbeiter, der musste Bäume fällen. Und der hat gefällt wie wahnsinnig. Und gehackt. Und der kam in Schwitzen und Stressen, der halbe Herzinfarkt. Und der hat kaum irgendwie einen Baum in einer vernünftigen Zeit umhacken können. Und dann kam der Chef zu ihm und sagte, was ist los? Sagte er, ja, das funktioniert nicht richtig. Dann hat er gesagt, hast du mal die Axt geschliffen? Nein, da habe ich keine Zeit dafür gehabt. Genau. So ist das. Wenn wir keine Zeit haben, um Gott zu fragen und ihm mal vorzulegen, was wir vorhaben, was uns beschäftigt, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir uns zu Tode laufen und in einen Burnout hineinrasseln. Natürlich, dann können alle Mitleid mit uns haben, weil wir haben ja viel gearbeitet, deshalb sind wir ausgebrannt. Nichts gegen ausgebrannte Leute. Aber wir müssen auch mal innehalten und Gott fragen. Fragen wir doch zuerst, bevor wir etwas tun, was Gott dazu meint. Ich habe da, glaube ich, zurückgeschaltet. Im Psalm 34 heißt es, erprobt es doch selbst und erlebt es. Der Herr ist gütig. Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Da möchte ich uns ermutigen. Yes, he can. Aber wir haben eine falsche Vorstellung, wenn wir meinen, dass Gott uns hinterher springt, wir dauernd davonlaufen und er dann alles macht für uns. Sondern nahen wir uns zu Gott, wie wir gesehen haben, wie wir auch in diesem Abschnitt heißt, so naht er sich zu uns. Gott wünscht, dass das, was uns bewegt und beschäftigt, dass wir das mit ihm besprechen. Und er fordert uns da auf, er probt es doch selbst und erlebt es, der Herr ist gütig. Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Möge der Herr schenken, dass wir in unserem persönlichen Leben und auch in unserem Gemeindeleben Zuflucht bei ihm suchen und erleben dürfen, wie Gott uns beisteht in allem, was uns beschäftigt und bewegt. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für das Leben von Asa. Es tut uns leid, dass das so geendet hat, dass er die Verbindung zu dir abgebrochen hat. Aber wir wollen uns über diesen König nicht erheben. Wir wollen vielmehr lernen, uns darauf achten, dass uns nicht dasselbe geschieht. Denn wir alle, jeder von uns, ist in der Lage, so zu handeln wie Asa. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, auch in der Hektik unseres Lebens, dass wir das, was uns bewegt, was wir vorhaben, was wir planen, sei es in unserem persönlichen Leben, sei es in der Gemeinde, dass wir das immer wieder vor dich bringen. Und lass uns verstehen, wie du uns führen und leiten willst. Wir danken dir, dass du über die ganze Welt, in der ganzen Welt Ausschau hältst nach Menschen, die dir mit ungeteilten Herzen vertrauen. Dass du Ausschau hältst nach Gemeinden, die dich suchen und von dir Hilfe erwarten. Wir beten dich an. Amen.